Zukunftslust, der Podcast mit dem Blick nach vorn. Innovationen, Impulse und Zukunftsfragen rund um Stadt, Land und Menschen. Mit Katrin Liebert und Christina Schlottbohm.
Hallo Katrin.
Hallo Christina.
Heute haben wir Mariana Gutte von Mola Landschaftsarchitektur zu Gast. Mola steht für innovative, nachhaltige und zukunftsorientierte Landschaftsarchitektur. Mariana und ihr Team gestalten Räume, die nicht nur ästhetisch und funktional sind, sondern auch einen positiven Einfluss auf Umwelt und Gesellschaft haben. Ihr Fokus liegt auf Klimaanpassung, Biodiversität und zukunftsfähiger Stadtentwicklung. Mariana, schön, dass du heute da bist.
Hallo zusammen, schön, dass ich da sein darf.
Hi Mariana, ich habe dich vorhin schon nach deinem Namen gefragt, das kannst du hinterher nochmal erzählen, der ist ja sehr besonders. Wir haben zu Anfang immer so schöne Einstiegsfragen und ich starte mal, worüber musstest du denn in den letzten Tagen lächeln?
Ich lächle eigentlich sehr gerne und sehr viel, aber ich hatte so einen persönlichen Schmunzler-Moment in den letzten Tagen und zwar arbeite ich und lebe in Düsseldorf, aber im Herzen bin ich eigentlich ein großes Landei. Und ich war am Rheinjoggen und dann habe ich aus dem Augenwinkel einen total besudelten Hund mit Schlamm und Laub gesehen, der den Spaß seines Lebens hatte. Und der hat die totale Natur und Landschaft ausgestrahlt und hat mich dann spielend beim Joggen begleitet ein Stück. Und das hat mir so einen richtigen Energieschub gegeben und mir dann ein kleines Lächeln oder ein großes Lächeln eher aufs Gesicht gezaubert.
Konnte man gut nachvollziehen, die Geschichte. Schön bildhaft erzählt. Was wolltest du denn als Kind werden?
Immer sehr viel, aber einen langen Part lang wollte ich Lehrerin werden, weil ich fand das Beibringen von Fähigkeiten immer so spannend und unglaublich faszinierend. Und das war gar nicht mal so auf den Schulkontext bezogen, sondern eher so aufs Privatleben. Ich durfte immer sehr viel ausprobieren und mithelfen. Und dann hat man was gelernt, was man auf einmal konnte, was man vorher nicht konnte. Und dadurch haben sich so viele neue Möglichkeiten eröffnet. Und diese Vorstellung, Wissen weiterzugeben und zu vermitteln, fand ich immer sehr, sehr spannend.
Und was kannst du besonders gut?
Besonders gut ist ja immer eine sehr schwierige Frage. Ich denke, dass das Mutigsein eine Eigenschaft ist, die besonders ist. Dinge anzufassen und nicht vor Herausforderungen zurückzuschrecken, selbstverständlich nicht kopflos zu handeln, und unbedacht, aber sich nicht von Bedenken und Ängsten oder Fehlern und Ablehnungen abschrecken zu lassen oder einschüchtern zu lassen.
Ich kenne Mariana schon ein bisschen länger. Ich würde das unterschreiben. Hast du was Schönes für dich ausgewählt? Und was weiß kaum jemand von dir?
Da gibt es, glaube ich, gar nicht so viel, was mein engster Umkreis nicht von mir weiß. Aber aus Aktualitätsgründen würde ich wahrscheinlich vermuten, dass so manch einer nicht weiß, dass ich mir vor einem Monat ein Klavier gekauft habe und konnte keine einzige Note lesen und bin jetzt höchst motiviert, mit über 30 mein erstes Musikinstrument zu lernen.
Das ist eine Challenge. Also ich habe tatsächlich mal Klavierspielen gelernt. Ich kann es gar nicht mehr. Und das ist, glaube ich, echt eine Herausforderung. Super. Mariana, dein Weg zum Thema Landschaftsarchitektur, das ist ja ein Studium, ehrlich gesagt, ich hätte es nicht sagen können, dass es so definiert wird. Also ich bin jetzt natürlich viel auch im Stadtplanungsbereich unterwegs und weiß das mittlerweile. Ich glaube aber, dass das tatsächlich nicht so bekannt ist. Wie bist du eigentlich dazu gekommen? Und war das eigentlich immer dein Traumberuf oder wie hat sich das entwickelt bei dir?
Tatsächlich nicht. Bin da über Umwege hingekommen. Und zwar habe ich in der Schule mal so einen Berufswahltest gemacht, wie glaube ich fast jeder. Und da kam tatsächlich Architektin raus. Dann war ich ganz aufgeregt und motiviert und habe da direkt ein Schülerpraktikum gemacht und fand es total scheiße. Und habe dann gesagt, nee, das möchte ich nicht machen. Das ist mir hier alles zu gerade. Man konnte sich zwar kreativ ausleben, aber ich fand es irgendwie zu betonlastig. Und habe dann geguckt, was kann ich noch so studieren und bin dann auf ein Logistikstudium gekommen. Das habe ich auch angefangen in Dortmund. Das ist anderthalb Semester gut gegangen und dann wurde mein Landeiherz nicht erfüllt und bin dann auf die Suche gegangen zu einem kreativeren Job und bin dann wieder bei der Architektur gelandet und habe gesagt, hey, so schlecht war es ja gar nicht, aber wie kriege ich denn diese Kreativität mit dem Draußensein und dem Draußenentwerfen zusammengefügt? und bin dann auf die Landschaftsarchitektur aufmerksam geworden. Und ja, jetzt fühle ich mich doch schon sehr erfüllt in dem.
Also ist zu deinem Traumberuf geworden.
Genau, ja, so kann man das schön sagen.
Und ihr seid ja auch viel unterwegs und ist, glaube ich, auch so ein Bereich, der boomt in den letzten Jahren, wenn wir denken, wir halten uns sehr viel draußen auf. Die Corona-Krise hat es, glaube ich, auch nochmal gezeigt. Klimawandel ist in aller Munde, in letzter Zeit vielleicht ein bisschen weniger als uns so recht ist. Aber wie könnt ihr denn mit eurer Arbeit mit der Landschaftsarchitektur dazu beitragen, ja, Herausforderungen des Klimawandels, Klimaanpassung entgegenzuwirken?
Ja, wenn ich darf, würde ich einen kurzen Exkurs drehen, was überhaupt Landschaftsarchitektur ist oder was Landschaftsarchitektinnen machen, weil hakt's das erste Mal eigentlich schon, was macht ihr eigentlich? Also wir sind hauptsächlich im öffentlichen Freiräumen unterwegs und das meist im urbanen Kontext, weil wir uns als Landschaftsarchitekten, also im Sinne von Mola gesprochen, eher auf die Freiraumplanung spezialisiert haben. Es gibt noch ein anderes Standbein, die Landschaftsplanung. Und hier planen wir aber Fußgängerzonen, Quartiersplätze, Kinderspielplätze, Parkanlagen, also all die urbanen Räume, wo sich alle zusammen aufhalten. Und wenn ich dann auf deine Frage zurückkomme, Christina, jeder ist da vor sehr vielen steht da vor sehr vielen Herausforderungen, was die Klimaanpassung und die nachhaltigen Freiräume angeht. Wir bilden uns alle fort, müssen immer up to date bleiben. Wir haben immer ganz viele neue Aspekte, die reinkommen, immer wieder neue wissenschaftliche Erkenntnisse. Auch bei uns steht das Rad ja nicht still, sondern wir entwickeln uns immer weiter, was gut ist. Und ja, versuchen, robuste, nachhaltige Freiraumkonzepte zu schaffen, die vor allem auch Identifikation stiften. Weil wir haben uns auch so auf die Fahne geschrieben, wenn sich die NutzerInnen mit dem Ort nicht identifizieren können und den Ort dann auch nicht annehmen, dann kann er auch nicht nachhaltig sein. Da stehen wir so vor zwei größeren Herausforderungen. Einmal die ganzen Sachen wie, denk mal, das Prinzip Schwammstadt haben schon viele Leute gehört und ganz viele verschiedene Sachen, so kleine Eingriffe, die das Mikroklima schon verbessern könnten, scheitern auch oft daran, dass die NutzerInnen das gar nicht sehen oder wissen. Und dadurch können wir es dann gar nicht anpassen, weil die Akzeptanz da gar nicht so groß ist. Und deswegen sehe ich, also jetzt wieder in diesen zwei Säulen gesprochen, einmal die Akzeptanz, dass Leute die Freiräume wahrnehmen als das, was sie sind und dann auch nachhaltig nutzen und annehmen. Das heißt ja immer, es sind ja immer Veränderungen, die auf einen zukommen. Veränderungen sind immer schwierig. Und das zweite Standbein ist die Wahrnehmung der Wichtigkeit auch in unseren Kommunen und in der Wirtschaftlichkeit, weil die Lebensräume im Freien stehen oft weniger finanziellen Mittel zur Verfügung als beispielsweise Gebäuden. Aber um Klimaanpassung und nachhaltige Freiräume zu planen, brauchen wir natürlich auch finanzielle Unterstützung. Grün bedeutet oft immer Pflege. Pflege bedeutet Aufwand und Aufwand letztendlich Kosten. Aber diese Kosten müssen natürlich auch bereitgestellt werden oder muss jemand bereit sein, sie auszugeben, damit man sie umsetzen kann.
Ich gehe jetzt mal einen Schritt zurück. Also jetzt, weil du das eben auch so schön gemacht hast, was ist es eigentlich, Landschaftsplanung, ne? Also eine Schwammstadt. So, was ist das? Erklär mal, was das ist, weil das hätte ich jetzt, wenn ich jetzt nicht hier mit Christina, die ja auch übrigens, ne, aus der Landschaftsplanung kommt ursprünglich, wüsste ich das gar nicht, dass das nur deiner Stadtplanung unterwegs wäre. Was ist es?
Vielleicht da auch nochmal das Thema Landschaftsplanung aufgegriffen. Tatsächlich ist es Landschaftsplanung ein Teil der Landschaftsarchitektur. Ich bin da jetzt mal so kniepelig, weil die Freianlagenplanung, die Landschaftsplanung zusammen die Landschaftsarchitektur ergeben. Und diese beiden Standbeine müssen ganz eng aneinander arbeiten, um nachhaltige Freiräume und eine nachhaltige Umwelt zu kreieren. Und eine Schwammstadt hat ganz viele Facetten. Eine Schwammstadt umfasst eine grüne Infrastruktur. Das heißt, wir müssen unsere Städte so umwandeln, dass wir der Schwamm an sich ist da eigentlich schon ein super Bild für, dass wir die starken Regenereignisse einfach mehr in den Städten halten können, dass wir Überflutungskatastrophen besser abfangen können. Das heißt nicht, dass wir sie verhindern können, sondern eine Schwammstadt hat den Anspruch, die Stadt klimaresilient zu gestalten. Das heißt, die Umwelteinflüsse, die kommen, die können wir ja nicht verhindern. Wir können gerade die Starkregenereignisse, dass sie kommen, können wir gerade nicht verhindern. Ja, wir können die Städte wieder dahin bringen oder unser Klima dahin bringen, das abzudämpfen, aber diese ganzen Folgen, die kommen ja und diese Starkregenereignisse sind da. Eine Schwammstadt und eine grüne Infrastruktur soll helfen, dass wir den Schaden sozusagen regulieren und unsere Städte so viel besser gestalten, dass wir eine Folgenabdämpfung haben und B, aber natürlich auch die Städte viel nachhaltiger, klimaresilienter und aber auch biodiverser gestalten, sodass wir die Folgen nicht nur abpuffern, sondern den Folgen auch entgegenwirken.
Vielleicht noch so ein einfaches Beispiel zum Schwamm, weil das so plakativ ist, ist der Schwamm kann zum Beispiel ein Gründach sein, was Wasser mit einspeichert oder eine Schicht auf einer Tiefgarage, die Wasser mit einspeichert oder auch eine Rigole unter einer Grünfläche, die auch einfach Wasser mit einpuffern kann und deswegen auch dieser Begriff Schwammstadt eigentlich, ja, schon ein bisschen selbsterklärend ist.
Okay, und es gibt ja tatsächlich, ne, das Thema Hitzewellen, Starkregen, da bist du jetzt gerade, ne, und Flächenversiedlung, das heißt, Flächen müssen auch wieder aufgebrochen werden, ne, oder dann?
Ganz genau, also wir müssen dahin zu kommen, Flächen wieder zu entsiegeln. Es gibt verschiedene Strategien natürlich, wie wir da hinkommen. Das wird natürlich jetzt gerade sehr fachlich, aber vielleicht ein gutes Beispiel und ein sehr wichtiges Beispiel und eine sehr wichtige Strategie in der Landschaftsarchitektur ist die Multikodierung von Flächen. Das hat die Christina gerade schon so ein bisschen angeschnitten. Zum Beispiel Dachflächen, dass wir unsere Dachflächen nicht nur als Dachflächen haben, dass wir ein Dach auf dem Kopf haben, sondern dass sie als Retentionsraum fungieren können. Zum Beispiel durch Retentionskästen oder Dachbegrünung, die dann wie ein Schwamm fungieren, aber auch gleichzeitig zur Energiegewinnung genutzt werden können. Also eine Dachbegrünung und eine Photovoltaikanlage schließen sich nicht aus, sondern ergänzen sich nochmal prächtig, da die Dachbegrünung die Photovoltaik auch nochmal ein bisschen abkühlt. Dadurch ist die Peakleistung begünstigt und gleichzeitig kann aber eine Dachbegrünung natürlich auch Lebensraum für Artenvielfalt sein. Es muss nicht immer die Dachbegrünung sein, sondern oder volle Dachbegrünung, sondern es kann vielleicht auch mal ein kleines Sand- und Kiesgemisch mit zwischen reingelagert werden, damit man Vogelbäder hat, dass die Vögel Platz haben zum Landen. Aber auf einer Dachfläche, wir haben ja Flächen, einen extremen Flächenmangel, kann auch mal ein Schulhof oder eine Kita-Anlage oder ein Skatepark entstehen, sodass diese Dachfläche einfach einen höheren Nutzwert hat. Ein zweites Beispiel für Multikodierung, um sich das vielleicht bewusster zu machen, sind auch Spielplatzflächen. Die Spielplatzflächen könnten oder sollten so geplant werden, dass sie auch Retentionsräume bilden für Starkregenereignisse. Bei Starkregenereignissen spielen Kinder in der Regel nicht draußen oder sollten sie nicht draußen spielen. Und dadurch können auch Spielflächen beispielsweise muldenartig ausgeformt sein, dass sie wirklich Stauvolumen bieten bei sehr großen Starkregenereignissen. Und wenn ich noch ein letztes Beispiel bringen darf, sind, wenn man so ins Stadtbild guckt, was sind große versiegelte Flächen? Das sind oft auch Parkplätze von Einkaufsläden. Mhm. Das kann sich jeder vorstellen, wie groß diese Flächen in der Bilanz sind, die einfach nur zugepflastert sind. Und was passiert mit denen an so einem Sonntag? Da werden die überhaupt nicht genutzt. Wir haben total hohen Parkdruck in den Wohngebieten. Warum kann man diese Parkplätze nicht auch einfach für Anwohner in Nicht-Geschäftszeiten zur Verfügung stellen beispielsweise oder für Anwohnende am Wochenende begehbar machen, dass man zum Beispiel Fahrradfahren üben kann, Skaten lernen kann, Nachbarschaftstreppen drauf machen kann. Das sind einfach so. Das gibt's auch teilweise schon, die Projekte, die werden auch immer, es kommt auch immer mehr, wird auch viel über Pilotprojekte abgewickelt. Aber das sind natürlich so Flächen, die für die Multikodierung total wichtig sind. Und wir müssen uns allen bewusst werden, was unsere Freiräume alle so können und wie flexibel sie sind.
Jetzt hast du gerade schon sehr schöne, spannende Beispiele gesagt, über wie man Städte in Zukunft planen soll. Hast du denn für dich noch eine Vision oder auch noch ein anderes Beispiel, was du gerne erzählen möchtest, wo es um zukunftsfähige Stadt und zukunftsfähige Landschaftsarchitektur geht?
Ja, also es gibt finde ich, sehr, sehr viele spannende und gute gelungene Beispiele. Ich springe da gerne immer in den größeren Maßstab. Also ich gucke da immer gerne auf kleine Projekte, weil ich so Pilotprojekte immer sehr spannend finde, weil die auch viel gleichzeitig forschen. Wir sind ja noch nicht am Ende der Fahnenstange. Wenn wir wüssten, wie die perfekte zukunftsfähige Stadt aussehen würde, dann würden ja auch nicht so viele sich die Haare raufen, sondern wir wüssten einfach, wie es geht. Und so Pilotprojekte, kleine Projekte sind natürlich immer super zum Forschen. Wie funktioniert's? Was hat es für Auswirkungen? Wie wird das angenommen? Was hat das rechtlich für Folgen? Und da gibt es ein schönes Beispiel in Bochum. Ich bleibe extra ein bisschen lokal, wo Regenwasser von privaten Dachflächen auf die öffentliche Fläche, also auf die öffentliche Straße, in öffentliche Retentionsflächen eingespeist wird. Das ist halt sehr besonders, weil eigentlich ist jeder Eigentümer und jede Eigentümerin angehalten, sein privates Regenwasser auf seinem privaten Grundstück zu entsorgen. Ob das jetzt irgendwie versickern ist oder in eine Kanalisation einleiten ist, das ist egal. Aber die Stadt Bochum hat sich das getraut, das zu machen. Und da kommen wir auch wieder zum Thema, da schließt sich so ein bisschen der Kreis zur Multikodierung, das Regenwasser nutzen, um die öffentlichen Grünflächen zu speisen oder auch in den Retentionsraum zu leiten, um die privaten Grundstücke zu entlasten. Und diese Zahnräder, die ineinander greifen, wo nicht nur nach Flurstücken, also nach Grundstücksgrenzen geguckt wird, der macht da sein eigenes Ding und die Stadt macht ihr eigenes Ding auf den öffentlichen Flächen, sondern diese Verzahnung, die finde ich bei dem Projekt super spannend, wo ich glaube, dass da ein sehr, sehr hoher Mehrwert draus entwickeln kann. Und wenn das Pilotprojekt gut angenommen wird und funktioniert, hoffe ich, dass sich da viele Städte ein Beispiel dran nehmen und sich dann auch trauen. Das hat leider auch immer ein bisschen was mit Mut zu tun, weil die aktuellen Regelwerke sehen sowas halt nicht vor. Das ist ja immer bei Pilotprojekten so, dass man sich über Gesetze vielleicht auch mal stellen muss, um auch einfach weiterzukommen. Ja, dass die Städte sich da eine Scheibe von abschneiden.
Also sehr spannend. Ich wusste gar nicht, dass ich zu viel Regenwasser habe vielleicht. Das war mir gar nicht klar. Ich meine, es ist ja so, dass wir die Bäume gießen sollen. Es gibt ja ganz viel so Baumgießaktionen. Da werden ja dann so Schläuche um die Bäume, ne? Also wo wir quasi die öffentlichen Bäume ja gießen sollen. Das heißt, das wäre eigentlich die Lösung, dass man das wie selbstständig quasi in die städtischen Beete fließen lässt.
Ja, Wasser, und dann, vielleicht sogar noch im besten Falle ist es das Regenwasser, was du gesammelt hast und nicht das Regenwasser, nicht das Trinkwasser, was aus dem Anschluss
kommt. Ja, okay. Gut. Ja, okay, das kannte ich tatsächlich so noch nicht. Was natürlich auch dazu gehört, ist wahrscheinlich auch Renaturierung, ne? Das haben wir in Münster viel, das finde ich sehr schön, wenn die so Flussläufe, ne, wieder öffnen und auch die Menschen wieder mehr hingehen. Also das, an manchen Stellen machen sie das ja immerhin mittlerweile, an der A und so haben die das bei uns gemacht. Das werden unheimlich schöne öffentliche Plätze auch, wo auch viel, ne, Bewegung ist, Menschen da sind, auch viele ins Wasser gehen. Aber auch selbst da kriege ich mit, sind die Menschen, das hast du eben schon mal angesprochen, es wollen nicht immer alle, ne? Also es ist auch Veränderung, ne, das, was man gewohnt ist, was man hatte. Wie sind denn da deine Erfahrungswerte? Macht ihr da auch Beteiligungsgeschichten oder wie läuft das?
Ja, auf jeden Fall. Ganz, ganz wichtig, Transparenz in der Planung, auch bei uns. Wir machen eigentlich bei allen öffentlichen Projekten auch Beteiligungsverfahren, Partizipationsprozesse, Workshops, um auch einfach die Meinung der Profis vor Ort einzuholen. Ne? Wir sind zwar diejenigen, die fachlich wissen, was gut wäre für den Ort, was Biodiversität angeht, also mehr Biodiversität reinzubringen in den Ort, weil, also unter anderem ein Beispiel, aber im Endeffekt sind wir es ja nicht, die diese Flächen nutzen, sondern das sind die Anwohnerinnen, das sind die TouristInnen, die kommen. Ja, selbstverständlich, die Transparenz ist ein hoher Akzeptanzfaktor, was wir auch immer wieder feststellen. Wir machen immer vom Büro aus einmal im Jahr eine Büroexkursion zu ausgeführten Projekten, die umgesetzt sind und holen uns dann auch tatsächlich nochmal rückwirkend Meinungen von BürgerInnen ein und von Anwohnerinnen. Und das ist eigentlich immer sehr erfüllend, muss ich gestehen, zu sehen, wie viel Lebensqualität man doch durch den Beruf in die Städte bekommt. Ja, wie viel Freude man doch erzeugen kann, wenn man mit einem offenen Ohr plant.
Wir wechseln jetzt nochmal den Themenblock und schauen so ein bisschen Richtung Landschaftsarchitektur und Zukunft und auch, welche neuen Trends oder Entwicklungen du spannend findest, auch in Bezug auf die Bildung. Ganz am Anfang hattest du gerne erzählt, Lehrerin wolltest du auch mal wählen, passt ja vielleicht auch so ein bisschen zusammen. Also Landschaftsarchitektur, Zukunft und Bildung, welche Dinge siehst du da besonders wichtig?
Ja, also von der Bildung bin ich auch nicht ganz weggekommen tatsächlich. Ich habe noch einen Teiljob als Fachdozentin 2 Semester an der Hochschule gehabt, was ich sehr spannend fand, wo ich dann diesen kleinen LehrerInnen-Traum verwirklichen konnte. Ist ein bisschen viel neben der Selbstständigkeit, habe ich dann doch festgestellt, aber es macht ultimativ viel Spaß und ich habe auch festgestellt, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass man an die Hochschulen, wenn wir beim Thema Bildung bleiben, dass man die Hochschulen auch einfach aus der Praxis füttert, dass es nicht zu theoretisch bleibt, dass wir da unsere Entwicklungen, die wir in den Büros feststellen, auch einfach an die Hochschulen tragen. Da sollte sich auch jedes freie Wirtschaftsbüro an die Nase fassen und die Hochschulen unterstützen. Der Fortschritt, die Erkenntnisse, der Forschungsprozesse einfach sehr, sehr schnell sind. Und jetzt, wir wissen selber, wie schnell alles in den letzten Jahren sich entwickelt hat, ob es die Technologie ist, ob es Prozesse sind. Und natürlich sind große Hochschulen, Unis, genauso wie Kommunen, einfach große Verwaltungsapparate viel träger, logischerweise. Die haben ja ganz andere Prozesse dahinter, als wir, kleines Büro, wir sind ein 12-Mann-Büro, als wir. Wir können uns viel schneller anpassen, wir können Strukturen anpassen und da müsste auf jeden Fall noch viel getan werden, dass die Hochschulen und Unis da besser unterstützt werden. Und wir stehen da auf jeden Fall vor einer sehr großen Herausforderung, weil unser Berufszweig eigentlich immer wichtiger wird. Der wird auch immer bekannter. Ich meine, vor 40 Jahren, würde ich sagen, wusste wahrscheinlich kaum jemand, dass es diesen Beruf gibt. Und jetzt durch unsere Krisen wird dieser Berufszweig immer wichtiger, aber wir leiden so wie ganz viele andere auch unter dem Fachkräftemangel. Auch dieses Bewusstsein, was ist denn überhaupt der Landschaftsarchitekt, was macht die Landschaftsarchitektin, diese Transparenz zu haben, die Bekanntheit des Berufs, das sind alles Sachen, weswegen eigentlich gar nicht viel mehr anfangen, diesen Beruf zu studieren, aber durch den demografischen Wandel natürlich viel mehr Leute in den Ruhestand gehen. Und so ergibt sich ein sehr großes Ungleichgewicht, gerade dass wir eigentlich immer gefragter werden, der Freiraum, die Gestaltung immer wichtiger wird und das auch immer mehr in den Köpfen der Menschen ankommt, der Kommunen ankommt, der Menschen ankommt, was unglaublich schön ist. Aber wir zusehen müssen, dass wir auch genug Nachwuchs bekommen. Und ich glaube, das ist gerade tatsächlich eine sehr, sehr große Herausforderung der Landschaftsarchitektur.
Okay, dazu müsste man mal einen Ideenprozess auf den Weg bringen, würde ich dann sagen. An der Stelle. Ja. Ideen, wie man quasi, ich würde sagen, Design, der Designstudiengang ist, da komme ich ja her, ist sehr bekannt. Ich glaube, dass da auch viel sich so entwickeln wird. Leider weiß ich aber noch nicht, dass die KI viel übernehmen wird. Vielleicht kann man ja Landschaftsarchitektur weiter nach vorne bringen. Also, dass das vielleicht nochmal einen anderen Stellenwert einnehmen wird. Gibt es denn Trends oder Entwicklungen, die du besonders spannend findest? Also was gerade jetzt ganz neu bei euch in Bewegung ist, gibt es da irgendwas, wo du dich mit beschäftigst?
Also wir versuchen natürlich immer up to date zu bleiben. Die KI ist, glaube ich, gerade schon ein Instrument, was fast alle beschäftigt. Aber ich glaube, gerade im Planungswesen wird die KI gerade ein extrem großer Meilenstein für die Zukunft. Die Landschaftsarchitektur ist nur eine Fachdisziplin, wenn man draußen plant eigentlich. Wir haben noch Straßenplaner, wir haben Entwässerungsplaner, wir haben Stadtplaner und wir haben eigentlich ganz, ganz viele Disziplinen, die viel, viel mehr ineinander greifen müssten, um eine nachhaltige, zukunftsfähige, klimaresiliente Stadt zu entwickeln. Das kann ein Landschaftsarchitekt oder eine Landschaftsarchitektin gar nicht alleine erreichen. Das kann aber auch ein Stadtplaner alleine gar nicht erreichen. Und deswegen glaube ich, dass gerade die KI hilft, diese Schnittstellen besser zusammenzubringen. Und natürlich ist die KI, kann da nur ein Hilfsmittel sein. Das muss natürlich jedem Planer und jeder Planerin bewusst sein, dass wir eigentlich in die Fachdisziplin viel mehr ineinander greifen müssen, um nachhaltige Städte zu bauen und auch vor allem Freiräume zu schaffen, die eine hohe Lebensqualität hat. Auch ich als Landschaftsarchitektin kann mich jegliche Art der Berechnung von hydraulischen Zuflüssen oder so machen, wenn ich jetzt so ein ganz banales Beispiel mache. Nein, ich brauche nochmal einen Entwässerungsplaner oder ich brauche nochmal einen Straßenplaner, damit ich weiß, wie viele Autos fahren denn hierher und wie kann ich ein Mobilitätskonzept nochmal zukunftsfähiger aufstellen und was gibt mir das für Möglichkeiten, um meinen Freiraum viel robuster zu gestalten und nutzerinnenfreundlicher.
Das ist immer das, was ich so oft sage, mehr miteinander als gegeneinander. Und eigentlich müsste man zu Beginn von Projekten und Prozessen mal alle Fachplanenden an den Tisch bringen, um mit denen wie so ein Design Thinking Prozess zu machen, um alle die gleiche Vision fürs gleiche Produkt, fürs gleiche Projekt am Ende zu haben. Also das ist immer noch meine Traumvorstellung, dass irgendwer mal sagt, ja, wir machen das.
Da würde ich sofort mit einsteigen. Das wäre prima. Einfach vom Endprodukt rückwärts gucken. Ist leider oft nicht möglich. Aber ich habe auch schon festgestellt, dass es gerade so bei kleineren Projekten immer mehr ankommt, wie wichtig das ist, dass die Schnittstellen ineinander greifen. Wenn man sich zum Beispiel Schulhofprojekte oder so anguckt, da sind natürlich noch nicht nur wir tätig, sondern auch die technische Gebäudeausrüstung, der Hochbau und. Und gerade in so, sag ich mal, in kleineren Komplexen wird es besser. Aber ja, gerade wenn wir von einer zukunftsfähigen Stadt sprechen, braucht es doch viel mehr den Austausch zwischen den Fachdisziplinen.
Kannst du die drei Fähigkeiten, die es vielleicht dafür braucht, für die Zukunft, für diese gute Planung für unsere zukunftsfähige Stadt, kannst du die zusammenbringen? Was braucht es dafür?
Also ich glaube, als erstes braucht es die Gemeinschaft, also uns Menschen und unsere Umwelt als eins zu betrachten. Dass wir uns gar nicht so trennen, sondern dass wir wirklich sehen, wie elementar unsere Abhängigkeiten von unserer Umwelt sind und wie elementar es ist, dass wir als Gemeinschaft fungieren und zusammen an diesem Strang ziehen. Dann glaube ich als zweiten Punkt, dass wir sehr viel Weitsichtigkeit brauchen mit dem Streben für Motivation und Innovation zur Verbesserung. Und ich glaube, drittens ist es aber auch genauso wichtig, sich einmal zu besinnen, was haben wir denn? Was haben wir für Ressourcen? Wer sind wir in der Gemeinschaft? Einmal durchzuatmen und einfach mal zufrieden zu sein, denn es ist auch nicht alles immer schlecht.
Das war jetzt eine sehr schöne Zusammenfassung. So, und dann nochmal gerne einen Zukunftsimpuls oder einen Tipp von dir. Hast du irgendwas, was du unseren Hörerinnen mitgeben kannst?
Seid einfach mutig, Dinge anzupacken oder zu verändern, wenn ihr motiviert seid und Lust drauf habt und habt dabei Respekt, aber keine Angst vor Fehlern oder dem großen Unbekannten. Und ich glaube, dann können wir ganz schön viel schaffen.
Ja, danke. Es war ein sehr schöner Abschluss, Mariana. Danke, dass du bei uns warst, Zeit für uns hattest. Und wir werden sicherlich auch noch ein paar Infos, die du angesprochen hast, das Projekt in Bochum, eure Website und so weiter in die Shownotes packen. Und wenn dir noch was anderes einfällt, dann finden alle, die uns zugehört haben, auch weitere Informationen dann noch unterm Podcast quasi.
Vielen Dank.
Ja, auch Dankeschön, dass du da warst.
Das war Zukunftslust. Wenn euch der Podcast gefallen hat, hinterlasst gerne eine Bewertung oder folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Ihr kennt auch spannende Zukunftsprojekte? Dann schreibt uns doch. Wie ihr uns erreicht, findet ihr in den Shownotes.